Dann mache ich meine Präsentation und dann besprechen wir das später. Ich erinnere Sie daran, kurz, was ich letztes Mal gesagt habe als Einführung. Es ging über die Problematik des Autos unter den Bedingungen der Moderne und es ging darum, welche Strategie die Autoriale ist, ja, oder als Autoriale bezeichnet werden kann. Und ich habe versucht zu zeigen, dass der Autor derjenige ist, der zwischen Repräsentationsräumen, Archivräumen, Traditionsräumen und der profane Wirklichkeit außerhalb dieser Räume vermittelt in einer Form oder anderen. Das heißt, der Autor bewegt sich in der Moderne an dieser Grenze. Und zwar Repräsentationsräume sind für uns wichtig, oder Archivräume, in erster Linie nicht, weil sie, oder weniger wegen ihrem Repräsentationsauftrag, oder vielleicht vielmehr ihr Repräsentationsauftrag ist sekundär in Bezug auf die Tatsache, dass es sich um fixierte, bestimmte Beschreiberräume handelt, dass die Dinge dort einen gewissen Platz haben, dass sie sozusagen geordnet sind, kodiert sind, arrangiert sind, katalogisiert sind, dass sie fixiert sind und dass eben diese Fixiertheit, diese Übersichtlichkeit gibt ihnen überhaupt zunächst einmal die Möglichkeit, repräsentativ für irgendetwas zu sein. Für die Gesellschaft, für die Kunst, für die Vergangenheit, was auch immer. Wobei Dinge, die sich nicht fixieren lassen oder nicht fixiert sind in diesen Räumen, sind frei zirkulierend, fließend, treten von Anfang an als in sozusagen unbestimmten Mengen auf. Man kann sie sozusagen nicht einzeln bestimmen, festnageln, festlegen, definieren. Identitäten und Differenzen bleiben unklar. Man weiß eigentlich nicht, wie man die Dinge miteinander braucht, eine Wirklichkeit überhaupt vergleicht und so. Und so hat man das Gefühl zum Beispiel, die Menschen, ja, sind, habe ich gesagt, so typische profane Wesen. Und in der Tat schwankt man immer im Urteil über die Menschen. Auf der einen Seite scheinen alle Menschen gleich zu sein und mehr oder weniger sich ähneln. Man denkt, es gibt so etwas wie Menschenkenntnisse, ja, nicht wahr? Es war alte Meinung von den Philosophen, dass die Menschen eigentlich alle sich ähnlich sind und gleich sind. Auf der anderen Seite sind sie unglaublich different. Ja? Und so guckt man auf die Menschheit und weiß man nicht, was man darüber sagen soll. Entweder sind sie alle unglaublich unterschiedlich voneinander, aber gleichzeitig sehen gleich aus. Ja? Das ist auch mit dem technischen Zeitalter, generell mit der Entwicklung oder mit dem Wechsel der Lebenszeiten. Auf der einen Seite, immer passiert etwas Neues, man sagt ja, je weiter die Geschichte voranschreitet, desto neuer wird alles. Auf der anderen Seite sieht alles absolut gleich aus. Ich habe das schon zitiert, dass der erste entzifferte ägyptische Inschrift auf einer Pyramide, nachdem man sieht, das ist der, glaube ich, vor 5000 Jahren so. Nachdem man sie entziffert hat, nach großer Bemühung, hat sich herausgestellt, dass diese älteste uns bekannte Schrift nichts anderes tut, als beklagt, dass die Zeiten sich verändert haben und Jugend auf die Eltern nicht mehr hört. Das bedeutet, dass wir eigentlich sozusagen im Grunde, im Leben selbst und in der Kultur selbst keine Kriterien haben der Erneuerung, eins ist anders, eins ist gleich. Und eben diese Undifferenziertheit, Unklarheit macht das Profane aus und schafft eine Spannung zwischen diesem fließenden, unbestimmten, undefinierbaren, unpräzisierbaren Profanen auf der einen Seite und der Raum der Repräsentation auf der anderen Seite. Wir brauchen diese Räume der Repräsentation, weil wir sonst überhaupt keine Möglichkeit haben, Differenzialitäten zu artikulieren. Gleichzeitig haben wir immer das Gefühl, gerade weil diese Räume, diese Identitäten und Differenzen so klar definieren, verraten sie in einer gewissen Weise das Fließende, das Unbestimmte, das Vage des Lebens. Ja. Also sozusagen eine Spannung, die für die Kultur insgesamt prägend ist. Und meine These war eben, dass der Autor, dass der Künstler, Schriftsteller, Philosoph sich gerade in diesem Spannungsfeld bewegen. Und zwar dadurch, dass sie, wie ich damals gesagt habe, eine Ausnahmesituation schaffen. Das heißt, sie bringen Dinge in die Welt, von denen man nicht so genau weiß, sind sie profan, also ready-made sind sie zum Beispiel, viele andere, ob sie profan sind oder nicht, ob sie sakral sind oder nicht. Und die interessanten Dinge der Kultur haben eben diese Kombination, also bewegen sich mit dieser Spannung zwischen einer repräsentativen Zuordnung und einem Überrest an der profanen Wahrheit und profanen Unbestimmtheit. Mein Beispiel war also Kierkegaards Beispiel, die Figur Christi. Ja. Christus ist der absolute Gott, gerade weil er so profan aussieht und sich von anderen Menschen nicht besonders unterscheidet. Nun, ich erinnere Sie an diese Figuren, weil diese Figuren alle dazu gedient haben, die Figur des Autors, also denjenigen, der souverän auftritt, diese Grenze in Frage stellt, Dinge schafft, von denen man nicht weiß, sind sie profan, sind sie repräsentativ, gehören sie zum Archiv, gehören sie zum profanen Leben, sie sozusagen zu schaffen, die Welt zu setzen und zu autorial zu signieren. Ja, das sind die Dinge, die man signieren kann. So was man als souveräner Ausnahmezustand signiert, ja, also einen Befehl gibt, bestimmte Gesetze aufzuheben und signiert diesen Befehl. Nun, was ich heute machen möchte, ist diese Figur des Autors, wie ich sie beschrieben habe, in einen gewissen Zusammenhang zu bringen mit dem heute herrschenden strukturalistisch-poststrukturalistischen Diskurs über und revisited sozusagen, wir haben das schon in anderen Situationen besprochen, strukturalistisch-poststrukturalistischen Diskurs über die Unmöglichkeit, ein Subjekt zu sein, Tod des Autors, Tod der Autorschaft und so weiter. Also zu sehen, wie dieses strukturalistisch-poststrukturalistische Argument eigentlich funktioniert und dieses Argument mit dem zu vergleichen, was ich letztes Mal gemacht habe. Damit situiert man das, was ich gemacht habe, in einem vorhandenen kulturellen, diskursiven Kontext. Unser Argument, warum der Autor unmöglich ist, ist, sagen wir so, ein mediales Argument. Ja. Und besteht im Folgenden, dass man, ich erinnere Sie daran, so bekanntes Argument trotzdem muss reformuliert werden, damit es klar ist. Argument besteht darin, dass was auch immer ich tue, unter welchen Bedingungen ja auch immer, sei es exklusive Bedingungen des Kunstsystems, sei es besondere Bedingungen des philosophischen Systems, sei es die Bedingungen des profanen Lebens, also in allen Fällen. Alles, was ich als Autor tun kann, ist ursprünglich, kann ursprünglich nur sein, funktioniert ursprünglich als Zitat. Und zwar deswegen, weil was auch immer ich tue oder sage, sich medial präsentiert. Deswegen sage ich, dass es sozusagen mediales Argument schlicht gibt. Sich medial präsentiert. Wenn etwas sich nicht medial präsentiert, dann gibt es es auch nicht. Ja. Alles muss medial präsentiert werden. Also ich mache das Bild, ich schreibe einen Text, ich mache eine Performance, eine Aussage. Es ist immer ein mediales Ereignis. Und alles, was man medial machen kann, ist im Medium schon vorbestimmt. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendetwas sage, so wie ich jetzt eine Rede halte, dann ist diese Rede nur möglich, weil sie bestimmte deutsche Worte benutzt in einer bestimmten Reihenfolge. Und auch wenn man sagt, dass ich als Ausländer nicht so genau richtig deutsche Grammatik verfolge, ist das auch kein Tabubruch, weil es gibt so etwas wie Ausländerdeutsch. Und Ausländerdeutsch ist nicht anders als kodifizierter Tabubruch. Deswegen sage ich, dass wir operieren heute mit einem poststrukturalistischen Argument. Das klassische strukturalistische Argument besteht darin, dass wir mit einer Sprache zu tun haben, mit einem System der Bedeutungen, mit einem System der Verweise und auch mit einem syntaktischen System. Und wenn wir dieses System richtig benutzen, dann sind unsere Sätze richtig, sind unsere Bilder richtig, sie sind von der Gesellschaft solche anerkannt und sie sind von Anfang an Zitate. Denn wenn ich ein bestimmtes System der Regeln habe, zum Beispiel grammatikalische Regeln der deutschen Sprache oder französischen Sprache, dann gibt es in jeder Sprache eine ähnliche Wortschatz. Gibt immer ähnliche Zahl der grammatikalischen Regeln. Die Sprache als System ist grundsätzlich endlich. Und das bedeutet, dass was auch immer ich sage, ist in der Sprache immer schon drin. Dass es die Sprache spricht oder das System wird. Das heißt, als Autor, angeblicher Autor, der irgendetwas sagen will, bin ich eigentlich ein Angestellter oder ein Bediensteter, ein Diener eines Sprachsystems. Ich kann nichts anderes, als bestimmte Sätze dieses Sprachsystems zu kombinieren. Die sind ähnlich, das System ist ähnlich. Kombinationen sind auch ähnlich. Und das führt dazu, dass die Autorschaft als solche abgeschafft wird. Das heißt, der Akt des Sprechens, Akt des Malens, sind nicht originär im Sinne der klassischen Autorschaftsbegriff. Das heißt, sie bringen nicht etwas in die Welt, was in dieser Welt früher nicht da war. Diese Sätze waren alle immer schon in der Welt als Möglichkeiten des Sprachsystems. Na gut, dann kommt die Kritik von links sozusagen. Und man sagt, ja, aber diese ganze Systeme und so weiter, diese ganze Ordnung, also Kritik von Typ Foucault, diese ganze Ordnung und so weiter, sie sind doch operative Felder der Macht. Es handelt sich um gewisse Institutionen, die sie absichern. Wie ist es aber mit dem Wahnsinn? Wie ist es mit dem Fremden, eben Ausländer? Wie ist es mit dem und diesem und jenem, die ja ausgeschlossen bleiben, nicht berücksichtigt bleiben, nicht wahrgenommen werden als etwas, was einen Sinn hat und trotzdem irgendetwas präsentieren, irgendetwas tun. Ja? Wahnsinnige sagen irgendetwas. Wir sagen, das hat keinen Sinn, weil es zum System nicht gehört. Trotzdem ist es ja da. Also findet so einen gewissen Platz, wo man einen Tabubruch feststellen kann, einen allsystemischen Zug feststellen kann und auf diese Weise sozusagen eine linke Alternative zu dem klassischen herrschenden System öffnen will. Ja, das ist der klassische Foucault'sche Strategie, Strategie Nummer 1, 2. Ja, Strategie Nummer 1, der klassische strukturalistische, Typo Lévi-Strauss, Althusser, ja, also diese. Da kommt die erste Kritik, Lacan, Foucault. Und es ist ganz klar, man muss ja ganz klar sehen, auf welche Ebene die Kritik verübt wird. Auf welche Ebene, als Tabubruchebene, überhaupt vorgeschlagen wird. Das ist die Ebene des Wahnsinns. Das heißt, das ist die Ebene der Sinnlosigkeit. Das ist die Ebene der reinen Körperlichkeit. Das ist alles, was vom feministischen Diskurs in der Zeit, also 70er Jahre, 70er, 80er Jahre, gefeiert worden war. Körper als Diskurs, Schweigen als Diskurs, Zeichen. Das heißt, man ist damit einverstanden, man ist mit Strukturalismus einverstanden, dass die Sinnproduktion oder Bedeutungsproduktion im System stattfindet. Man merkt aber, dass man nicht nur Sinn produzieren kann, sondern auch Sinnlosigkeit. Und Sinnlosigkeit zu produzieren, ist ein Tabubruch. Das heißt, man kann materielle, körperliche Zeichen produzieren, sie sind präsent, sind medial da, aber sie haben keinen Sinn. Das ist eben Zone, in der die Opposition oder Tabubruch oder Ausweg aus dem System als möglich gelten. Dann kommt allerdings die Stufe 3. Die Stufe 3, also der Gedanke, zeigt Folgendes, dass auch diese materielle, sinnlose Produktion immer noch Produktion nach Regeln ist. Es ist zwar keine Sprache, sondern es ist die Schrift. Und Schrift unterscheidet sich von der Sprache dadurch, dass in der Schrift wir eben diese materielle, rein technische Differenzen produzieren, die nicht unbedingt Differenzen des Sinns sind, sind nicht eingeschrieben in die Sinnproduktion. Aber alles auch, was mit Körper zu tun hat, mit Medien zu tun hat, mit der Schrift zu tun hat, diese ganze materielle Produktion der Zeichen, bleibt immer noch medial, bleibt immer noch an die Anwesenheit und Bedingungen des Medialen angebunden. Das heißt, unabhängig davon, ob ihre Sätze sinnvoll sind oder nicht, sie sind Zitate. Sie sind Zitate nicht, weil sie einen Sinn zitieren, sondern sie sind Zitate, weil sie die Möglichkeiten des Mediums zitieren, indem sie überhaupt sich zunächst einmal präsentieren. Und zwar unabhängig davon, ob sie sinnvoll sind oder nicht, ob sie richtig sind oder nicht, ob sie wahnsinnig sind oder nicht, sind sie da, zitieren sie das Medium, indem sie da sind. Das war der reaktionäre Argument gegen die Hoffnungen der 60er Jahre. Damit hat sozusagen Derrida vorläufig alle Hoffnungen auf sozusagen zunichte gemacht, die Subjektivität, damit auch ein gewisser emanzipatorischer Projekt, sowie der Autorschaft zu etablieren. Weil wenn man sagt, alles, was man zeigt, alles, was da ist, alles, was anwesend ist, ist ja medial vorbestimmt. Das ist eine Abwandlung von Heidegger. Ja. Alles, was das Seiende ist, ist immer schon vom Sein gezeigt. Dann sind alle unsere Bemühungen, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu produzieren und so weiter, diese Bemühungen sind alle umsonst. Das heißt, ein Gegenargument gegen den Autor ist ein Argument für das Medium. Wir leben in einem diskursiven Feld, wo der Begriff Medium und der Begriff Autor sich gegenseitig ausschließen. Und der mediale sozusagen Verweis oder Appell an das Medium als eine anti-autoriale Strategie benutzt wird. Und die Leute lieben das, ja, nicht wahr? Sie lieben das, weil sie auch gleichzeitig irgendwie überdrüssig sind der Massenkultur, die immer Helden feiert, Autoren feiert. Das sind alle kreativ, das sind alle innovativ, das sind sogar revolutionär. Irgendwie, wenn man hört innovativ, kreativ, autorial, revolutionär, denkt man an Prada oder an, ich weiß nicht, Microsoft. Man denkt nicht mehr an die Kultur oder man denkt nicht an die Politik sogar. Ja, man denkt an eine gewisse Wirtschaft, eine gewisse wirtschaftliche Logik, eine gewisse Werbung. Im Grunde hat man das Gefühl, dass ich bin ein Auto oder er ist ein Auto, das ist ein Werbeslogan. Ja, das man sozusagen auch dementsprechend behandelt. Das heißt, es gibt eine gewisse Verknüpfung zwischen der Plausibilität eines theoretischen Arguments, weil dieses Argument ist sehr plausibel. Auf der einen Seite und eine gewisse gesellschaftliche Stimmung der Unzufriedenheit, der Ironie in Bezug auf bestimmte Werbestrategien, ja, die mit der Autorschaft verbunden sind. Alles insgesamt schafft es eine autorenunfreundliche Umgebung. Ja, nicht wahr? Also jemand wie ich als Autor oder viele andere Autoren fühlen sich irgendwie nicht gut. Ja? Weil man hat das Gefühl, erstens nehmen das die Leute nicht ernst, zweitens mögen sie das nicht so besonders, drittens jeder Anspruch, und ohne Anspruch kann man nichts tun ja, als Autor, oder ja, wenn man keinen Anspruch erhebt, dann verliert die Sache ihre Spitze oder ihre Schärfe, wird untersucht. Und so ist man irgendwie frustriert. Also, wie kann man souverän sein als Autor, wie kann man Ausnahmezustand schaffen, wenn diese Position einer solchen Kritik unterworfen wird? Nun, die Figur, die ich Ihnen vorschlagen möchte, ist eine folgende. Ich frage mich, was eigentlich bei diesem Appell an das Mediale überhaupt passiert. Und zwar, zunächst einmal, wer ist der Autor eines solchen Appells? Weil ein solcher Appell muss jemanden sozusagen ein Subjekt haben, das sich an das Medium appelliert. Und wenn wir uns diese Frage so stellen, dann merken wir sofort, dass wenn schon in unserer Zeit berühmte, erfolgreiche Autoren gibt, dann sind es nur diejenigen, die sagen, dass es kein Autor geben kann, dass der Autor tot ist. Ja? Von McLuhan bis Derrida und so weiter. Gerade diejenigen, die die Medientheorie verkünden, die über das Medium sprechen, die als Medientheoretiker oder Medienkünstler oder als diejenigen gelten, die das Medium reflektieren, die, ihre Namen sind uns am besten bekannt. Die, die es nicht tun, sind uns weniger bekannt. Diese empirische Tatsache legt irgendwie nahe, dass dieser mediale Argument und die Figur der Autorschaft möglicherweise nicht in Widerspruch stehen. Bei näherem Betrachten kommen wir wirklich zu diesem Schluss. Schauen wir, was wir vorher hatten, also vorher hatten, ich meine vor moderner Zeit. Die Künstler, die tatsächlich Texte produziert haben, Dichter, die Dinge produziert haben, sind uns kaum bekannt. Ihre Namen sind uns nicht bekannt. Ihre Namen beginnen uns bekannt zu werden, nachdem die Kunst und die Kultur beginnt, sich medial zu reflektieren. Zunächst einmal im Museum, Bibliothek und so weiter. Erst wenn ich so etwas wie Ausstellung der Malerei habe, Ausstellung der Skulptur habe, eine Sammlung der Bücher habe, eine Sammlung der Dichten haben, und zwar immer noch unterteilt, Sammlung der Sonetten, Sammlung der langen Gedichte, Sammlung der Komödien, Sammlung der Tragödien. Erst wenn ich diese ganze Kodifizierung vornehme, die im 18. und 19. Jahrhundert stattfindet, aus dieser Katalogisierung und medialen Differenzierung erscheint die Figur des modernen Autors, erfolgreichen Autors, der im Medium Komödie einen neuen interessanten Schritt gemacht hat. Der in der Zeichnung eine neue Technik oder eine neue Figur eingeführt hat. Oder die Skulptur anders interpretiert hat und aufgestellt hat. Oder in der Malerei etwas aufgeführt hat. Das heißt, er erst durch die Sammlung, durch die Ausstellung, durch die Katalogisierung, durch die Archivierung nach den Medien, weil diese Archivierung findet nach den Medien statt. Das ist der einzige Kriterium. Ja? Zur Sammlung der Dichten, zur Sammlung der Malerei, zur Sammlung der Zeichnungen, zur Sammlung der das, zur Sammlung der. Erstens, wenn ich diese mediale Sammlung bekomme, bekomme ich überhaupt zunächst einmal eine Figur des modernen Autors, als derjenige, der sich in diese Sammlung getappt hat. Das ist aber immer noch nicht das Medium, von dem ich jetzt spreche, ja, nicht diese mediale Begriff. Und ich möchte jetzt an einem Beispiel zeigen, wie dieses mediale Begriff, wenn er mit einer gehörigen Radikalität eingeführt wird, wie dieser Begriff eigentlich funktioniert und wie dieser Begriff eigentlich funktioniert in Bezug auf den Begriff Autorschaft. Und ich möchte an der anderen Perspektive auf der Schrift kommen, die wir schon besprochen haben, in einem anderen Zusammenhang, nämlich Wassily Kandinsky über das Geistige in der Kunst, 1910, 1911 erschienen. Wo eigentlich zum ersten Mal der Begriff Medium eingeführt wird, in der Form, in dem dieser Begriff dann später auch von McLuhan explizit übernommen wird. Also unser Begriff, das ist unser Begriff, das ist nicht meins. Nämlich Kandinsky beginnt eben mit der Kritik der Sammlung. Das heißt Kritik der medial organisierten musealen Sammlung, die seiner schreibt. Und sagt, schauen wir uns die Malerei an, in einem großen Museum, eine große Ausstellung. Künstler machen mal so, mal so. Mal malen sie bestimmte Damen, mal malen sie alte Herren, mal die Stadt, mal das Land. Aber irgendwie weiß man nicht, worauf sie hinaus wollen. Und auch wenn sie originell und interessant zu sein scheinen, irgendwie bleibt es das letztens und kalt. Was wir eigentlich sehen wollen, was wir uns interessieren wollen, und das ist die Wahrheit in der Malerei. Das sind nicht die Botschaften dieser Künstler, weil die Botschaften dieser Künstler, wie generell die Botschaften der Menschen, die um uns herum sind, interessieren uns wenig. Ja. Die Menschen haben ihre persönliche Meinung. Na und? Ja. Und genauso, was in einer Ausstellung zu sehen ist, das sind persönliche Meinungen der Künstler. Aber persönliche Meinungen anderer Menschen sind nicht besonders relevant. Was uns interessiert, ist die Wahrheit des Mediums selbst jenseits dieser Meinung. Und dann macht Kandinsky hier genau diesen Zug, der dann wiederholt wird von Gombrich und dann von Theoretisch und dann von McLuhan in Rückgriff auf Gombrich, wo er sagt, nehmen wir das Medium nicht inhaltlich definiert, sondern rein technisch. Was ist das Bild? Das Bild ist Kombination von Farben und Formen. Es ist eine technische Bestimmung. Es ist eine materielle Bestimmung des Bildes. Beschrieben werden kann jenseits von jeder individuellen Intention, jenseits von jeder sozialen Praxis. Jedes Bild, in welchem Art System immer, ist eine Kombination von Farben und Formen. Abgesehen davon, wie dieses Bild verwendet wird. Unabhängig davon, ob ein Bild immer schon gemalt worden war, jetzt gemalt wird oder irgendwann gemalt werden sollte, weil auch zukünftige Bilder sind Konventionen von Formen und Formen. Und unabhängig davon, ob dieses Bild überhaupt gemalt ist oder anders produziert wird, weil wenn es anders produziert wird, ist es auch nur Konvention der Formen und Formen. Also wenn wir sagen, es ist eine Kombination von so vielen Farben und so vielen Formen, da sagen wir alles, was man über das Vokabular der Malerei überhaupt sagen kann. Wir haben, und zwar auf der zweidimensionalen Ebene. Ja, also wenn wir Zweidimensionalität plus bestimmte Vokabulare plus bestimmte Vokabulare Formen nehmen, ist das dann alles, was dazu zu sagen ist? Wir haben also eine gewisse Ebene des Vergleichs von allen möglichen Bildern, immer schon gemalten, jetzt existierenden oder zukünftigen. Diese Ebene der Betrachtung, der Analyse, ist von der Intention der einzelnen Künstler nicht abhängig, bildet rein materielle Grundlage einer malerischen und überhaupt visuellen Praxis. ist in diesem Sinne etwas, worauf man zunächst einmal gucken soll. Nun, er hat seine eigenen Bilder gemacht. Aber es ist interessanterweise, behauptet er gleichzeitig, dass seine Bilder keine Bilder in dem Sinne sind, im klassischen Sinne sind, sondern sie sind nur sozusagen spirituelle in einem ganz gewissen Sinne, spirituelle Übungen, Einleitungen oder pädagogisch propedeutische Maßnahmen zur Schärfung der Aufmerksamkeit in Bezug auf bestimmte immer schon existierende Formen und Formenkombinationen. Das heißt, worauf er besteht, ist nicht, dass seine Bilder besser sind oder schlechter sind als andere, sondern sind Beispiele einer gewissen Analyse, deren alle Bilder unterzogen werden können und müssen. Genauso wie Freud und in der gleichen Zeit, wenn er bestimmte Träume analysiert, auch nicht meint, das ist die Analyse dieser Träume, das ist die Analyse dieser Träume, sondern das sind die Beispiele, wie man überhaupt eine gewisse Typus, ja, das Traumhaften generell. Das heißt, wenn man Kandinskys Bilder einmal gesehen hat und verstanden hat, sieht man alle Bilder als Bilder von Kandinsky. Das heißt, ob sie von Rembrandt, Leonardo da Vinci gemalt worden waren, sie sind von ihnen eigentlich nicht gemalt. Das ist der Punkt, auf den man besteht. Sind alle von Kandinsky gemalt. Warum? Weil das, was diese Künstler dabei sich gedacht haben, ist ja völlig irrelevant. Auch für die Wahrnehmung ihrer eigenen Bilder. Relevant ist allein, dass sie spontan auf die gleiche Konstellationen gekommen sind, wie die Kandinsky wissenschaftlich und systematisch dann erarbeitet hat. Das heißt, wenn überhaupt ein Bild von Renoir oder ein Bild von Leonardo da Vinci gut ist, dann nicht, weil es ein Bild ist von Leonardo da Vinci, sondern weil er eigentlich ein Bild von Kandinsky ist. So, wenn er ein Bild von Leonardo da Vinci ist, ist das schlecht. Ja. Schlecht, weil eben verworren. So wie zum Beispiel Freud sagt, Ödipus von der griechische Ödipus und Hamlet von Shakespeare sind Annäherungen an die Beschreibung eines Komplexes. Sind nur interessant, weil sie ein Sohn-Vater-Verhältnis und ein Komplex mehr oder weniger richtig beschreiben. Und hat man eine richtige Beschreibung, braucht man im Grunde diese schlechte Beschreibung nicht mehr. Das heißt, was Kandinsky eigentlich hier vornimmt, ist eine Identifizierung des Appells an das Medium mit dem Anspruch auf die absolute, totale Autorschaft. Da er nur sich an die Botschaft des Mediums interessiert, gleichzeitig aber als Botschafter dieser Botschaft des Mediums auftritt, konstituiert er dieses Medium als Medium eigentlich durch diesen souveränen Gestus. Dass dieser souveräne Gestus problematisch ist und dass es auch der reale Gestus ist, zeigt unmittelbar danach, was mit diesen Gestern ja weiter passiert. Zum Beispiel, Malevich sagt, so wie du das beschreibst, ist nicht richtig. Weil das Bild ist nicht diese Fläche mit Formen und Farben. Das Bild ist ein Bild im Rahmen. Also Schwarz-Quadrat, Weiß-Rahmen. Das Bild ist eine Kombination, ein Digitalcode 1.0, eine Kombination zwischen dem, was da ist und dem, was abwesend ist. Also deine Bestimmung des Mediums ist nicht richtig. Viel richtiger ist meine Bestimmung des Mediums. Und meine Bestimmung des Mediums ist nicht wie deine Bestimmung des Mediums. Dann wenn zum Beispiel man Duchamp glaubt, der sagt, jedes Bild ist ein Ready-Made, weil jedes Bild ist eine Kombination zwischen Leinwand, und Leinwand ist ready-made produziert, hergestellt. Und auch industriemäßig produzierten Farben. Er sagt, was sein wird. Man nimmt Farben, die industriell produziert sind, man nimmt Leinwand, der industriell produziert ist, und kombiniert es. Das ist genauso wie jedes andere Ready-Made. Also er sagt, das ist nicht das, sondern das Bild ist nicht das, sondern das Bild ist ein Gegenstand. Man kann das Bild auch von der anderen Seite sehen. Ein Gegenstand im Raum, genauso wie jeder andere Gegenstand. Denken, dass das Bild zweidimensional ist, ist ein Fehler. Das Bild ist eigentlich ein Gegenstand im dreidimensionalen Raum, nur zusammengestellt aus verschiedenen Räumchen. Das heißt, wir haben zumindest drei Künstler, die den gleichen Gegenstand, Malerei, medial, auf drei sehr unterschiedliche Weisen definiert haben. Und so beginnt man zu zweifeln an so etwas wie eine Aussage, es gibt so etwas wie Medienmalerei. Medienmalerei, das darin besteht, dass man auf der Leinwand malt. Weil dieses Medium Malerei kann man sehr unterschiedlich definieren, was man eigentlich auf der materiell praktischen, technischen Ebene tut, wenn man ein malerisches Bild produziert, ist keine Frage, die einfach gestellt oder einfach beantwortet werden kann, aufgrund einer technischen, materiellen Untersuchung des Gegenstandes selbst. Das heißt, wenn ich von der Ebene des Sinns weggehe und komme stattdessen auf die Ebene des Materiellen und auf die Ebene des Technischen. Und im Grunde es ist der Übergang vom klassischen zum aktuellen technischen Denkens, ja, technologischen Denkens. Das scheint es zum ersten Mal, zunächst einmal, dass ich dabei meine auktoriale Autorität völlig verliere. Dass ich dann beginne, technisch und materiell determiniert zu sein. Ich benutze existierende Techniken, ich benutze existierende Verfahren und sie diktieren mir, was das Medium ist. Deswegen sagt man, es gibt Medium-Buch, es gibt Medium-Computer, es gibt Medium-Malerei, es gibt Medium-Das, es gibt Medium-Jenes. Medium-Internet, Medium-Video, Medium-Fotografie. Ich frage mich aber, was ist das eigentlich? Und was meint man eigentlich damit? Wenn man das Medium so definiert, wie zum Beispiel Kandinsky es macht, und danach auch Maclure. Das heißt Konvention der Formen und Farben. Inwieweit ist eine Fotografie, das auch eine Konvention von Formen und Farben ist, anders als eine Malerei? In diesem Sinne nicht. Es ist das gleiche Medium. Wenn ich die Fotografie medial unterscheiden will von der Malerei. Kann ich das tun? Ich kann das Medium Fotografie so definieren, dass diese Definition trennt zwischen Fotografie auf der einen Seite und Malerei auf der anderen Seite. Nur, diese Entscheidung selbst, sie so zu definieren, ist eine auktoriale Entscheidung. Sie liegt nicht im Technischen. Es ist eine strategisch-politische Entscheidung. Ich kann sie vollziehen, aber auch nicht. Mir genügt auch die kantinische Definition des Mediums. Warum soll ich diese ändern und stattdessen eine andere einführen? Habe ich die eingeführt, fragt man mich, was ist der Unterschied zwischen Fotografie und Video? Beides sind sozusagen, wie Rosalind Krauss würde sagen, eine Kombination zwischen Abbildung und Spur. Also muss ich dann noch einmal definieren, um das eine von anderen. Dabei bin ich erstens konfrontiert, nicht mit einer Definition des Mediums, wie sie von Kandinsky gegeben worden ist, sondern von mehreren, von Kubisten, von der Style, von Bauhaus, von Malevich, von Duchamp. Wenn man genau untersucht, sie unterscheiden sich gewaltig, auch in ihren Folgen. Wenn man jetzt fragt, welche Bilder und welche Objekte gehören zur Malerei zum Beispiel und gehören nicht zur Malerei, und ich diese Definition, mediale Definition als Ausgangspunkt nehme, bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Das bedeutet, dass wenn man den medialen Begriff untersucht, unterliegt man der Illusion, dass wir wissen, was das Medium ist, weil wir wissen, was die technische Apparatur ist, die dieses Medium trägt, sozusagen. Aber von Träger zum Medium zu schließen, ist ein falscher Schluss. Wir können genauso zum Beispiel eine Maschine erfinden, die perfekte Malerei, klassische Malerei, vollständig imitiert. Man sagt immer, ja gut, der Mensch macht Malerei, die Maschine macht Fotografie. Das liest man überall. Erstens ist es problematisch mit der Digitalisierung. Bei der Digitalisierung macht der Mensch Fotografie. Im Grunde das gleiche Verfahren wie früher mit dem Pinsel, jetzt mit dem Maus. Zweitens, man macht das noch nicht, aber man kann sich leicht vorstellen, dass die Maschine die einfach traditionelle Malerei hervorbringen. Die Unterscheidung Maschine-Mensch ist zufälligerweise homolog der Unterscheidung Malerei-Fotografie. Es könnte auch anders kommen. Es hätte auch früher anders kommen können. Das heißt, unsere Bestimmung der Medien vollzieht sich auf eine völlig andere Ebene als unsere Arbeit mit Geräten, Mechanismen der Produktion, Mechanismen der Erhaltung, Stabilisierung und Präsentierung dieser Medien. Wenn man genau hinsieht, dann ist die Bestimmung des Medialen, des eines Mediums, Grenzen dieses Mediums, Kriterien der Medialität, eine absolut subjektive, auktoriale, nicht wissenschaftliche, nicht technologische, sondern ideologische, strategische und politische Entscheidung. Eine Entscheidung, die bestimmte Dinge privilegiert und erklärt bestimmte Bilder zum Botschafter des Mediums und andere eben deprivilegiert, weil er sagt, die sind ja untypisch für dieses Medium und schicken nur ihre individuelle Botschaft und nicht das Medium der Botschaft selbst. So hat Malevich gesagt über Kandinsky, seine Bilder sind rein subjektiv. Er arbeitet nicht als Künstler des Mediums, sondern seine Bilder sind auch subjektiv. Und Kandinsky hat über Malevich gesagt, schwarze Quadrate auf weißem Hintergrund ist eine Form oder Farbenkombination zwischen vielen anderen. Also das ist keine neue Definition, das ist meine Definition, nur ein Fall davon. Ja. Das war eine berühmte Auseinandersetzung. Das heißt, die Frage, wer der Botschafter des Mediums ist, wer die Definitionskraft hat über das Medium, welche Botschaft medial ist, welche Botschaft rein subjektiv ist, es sind nicht die Fragen, die man auf der Ebene des Technodiskurses, wie auch immer dieser Technodiskurs gestaltet ist und wie auch immer dieser Technodiskurs funktioniert, entschieden und sogar formuliert werden können. Ja, man kann sie auch nicht sinnvoll formulieren im Sinne des Technodiskurses. Weil der Technodiskurs übersieht total die politische, strategische Dimension dieser Medienbestimmung und ersetzt diese Dimension, dass der nicht politische, apolitische Vorstellung von der technischen Möglichkeiten eine bestimmte Zeit in einem entpolitisierten, entkulturalisierten und in diesem Sinne völlig abstrakt, unrealistisch erfassten Raum. Interessanterweise verstehen das die Leute, die diese Medien, wenn man will, produzieren und die Definitionsmacht über diese Medien auch beanspruchen, viel besser. Es war sehr interessant zu verfolgen, die Diskussion zwischen Microsoft auf der einen Seite und amerikanischer Regierung auf der anderen Seite. Das war die Diskussion zwischen Kandinsky und Malevich. Wenn man diese Gerichtsverhandlung verfolgt hat, das war absolut das Gleiche. Die Regierung hat gesagt, ihre Programme, lieber Microsoft, sind bestimmte Programme, sprich bestimmte Bilder, unter vielen anderen Bildern oder unter vielen anderen Programmen im Medium Internet. Und Microsoft hat gesagt, nein. Das, was wir tun, ist das Medium. Wir formieren die Bedingungen für die Weiterentwicklung dieses Mediums. Wenn das, was wir tun, Zeichen im Medium sind, dann müssen sie diversifiziert werden. Das ist klar. Wenn das, was wir tun, Medium ist, muss es unifiziert werden. Weil auf der Ebene des Mediums soll alles unifiziert werden. Es muss sozusagen Formen und Farben sein. Und wir sind diejenigen, die sagen, was Formen und Farben sind. Wie man das benutzt im Sinne der Zeichenweise, das ist eine andere Frage. Also die Frage war, also das ganze Gerichtsverfahren ging darum, operieren Sie auf der Ebene des Mediums, also der medialen Botschaft, oder der medialen Souveränität, oder auf der Ebene des Zeichens. Und im Endeffekt hat Microsoft gewonnen, ja, weil die Regierung eingesehen hat, das war ein mediales Problem. Also das, was man wirklich auf dieser Ebene brauchte, war nicht die Diversifizierung, sondern die Unifizierung. Also die Entscheidung darüber, was Medium ist und was Zeichen ist, ist die Entscheidung darüber, was unifiziert und was diversifiziert werden soll, was ist Identität, was ist Differenz, was ist das Gemeinsame, was ist das Unterscheidende. Das sind alle Entscheidungen, die überhaupt nicht mit irgendwelchen Technologien zu tun haben. Das ist die Unterscheidung, die jeder Technologie vorausgeht. Und das sind die Unterscheidungen, die auf einer völlig anderen Ebene getroffen werden. Und das sind die auch die realen Unterscheidungen. Die Problematik die sich hier stellt, haben wir zum Teil diskutiert in Bezug auf die spiritistische Seance. Ich habe das schon abgehandelt, wir haben das mal abgehandelt. Und da habe ich schon da aufmerksam gemacht, dass das Medium ursprünglich ist der Mensch. Der ganze Begriff Medium ist der spiritistische Begriff. Und ursprünglich war das Medium derjenige, der sowohl eigene Stimmen wie auch fremde Stimmen vermitteln konnte. Das heißt, ursprünglich das Medium war der Ort der Nichtunterscheidung zwischen eigenen und fremden. Und wir haben auch dieses Buch der Medien gelesen von Alan Kardec, der eben gezeigt hat, dass man, wenn man mit einem Medium zu tun hat, auch keine Kriterien hat, um das Fremde von eigenen zu unterscheiden. Ja? Da waren die Beispiele, wenn Sie sich erinnern, dass da eine französische Bäuerin angefangen hat, im Namen von Julius Caesar zu sprechen, und sie konnte früher nicht Lateinisch und alle haben geglaubt, das ist der wahre Geist von Julius Caesar, ja, weil sie früher nicht Lateinisch konnte, aber das hat sie herausgestellt, dass ihr Bruder Lateinisch Lehrer war oder was auch immer. Also das heißt, es gibt keine Kriterien, nach denen wir unterscheiden können, ob derjenige, der medial spricht, im eigenen, also eigene Message, oder die Message des Mediums oder mediale Message vermittelt. Und Alain Kardec, wie sich erinnern, hat damals gesagt, es gibt nur ein Kriterium, das wirklich unschlagbar ist, nämlich der wahre Geist macht keine Witze. Und wenn also jemand merkt, dass im Laufe des psychologischen Seance das Medium beginnt, Witze zu machen, dann muss man diese Seance sofort abbrechen, weil es ist ganz klar, dass es sich um ein falsches Medium handelt, weil das wahre Medium, das die wahre Geister ruft, ist niemals ironisch. Nur mit Psychoanalyse wissen wir, dass wir auch zwischen Witz und Nichtwitz nicht mehr unterscheiden können. Und so haben wir zum Beispiel Zizek als Medium, das auch wie alle sonstige Spätlerkenianer ganz gut diese Nichtunterscheidung erfüllen. Das heißt, wir haben eine Situation, bei der auktoriale, das heißt souveräne Gestus, der Einführung des demedialen Botschaft, also einer Botschaft, von der man nicht weiß, strukturell nicht weiß, das ist eben diese Ausnahmezustand, von der man nicht weiß, kein Kriterium hat, der Zuschreibung dem Autor oder dem anderen, also eben diese reine mediale Botschaft, die in Bezug auf die sonstige Zuschreibungen sozusagen diese Indifferenz und diese Unterscheidung aufweist, dass die Einführung einer solchen Botschaft ein politisch-strategischer Akt ist. Das ist nicht etwas, was man entkräften kann, in dem Sinne, dass man beweist, dass diese Botschaft nur seine eigene ist, nur seine fremde ist, mediale ist oder nicht mediale ist. Das kann man nicht beweisen. Da kann man nur zustimmen oder nicht zustimmen oder eigene Botschaft vorschlagen als Gegenbotschaft. Das heißt, man kann einen Kampf antreten, man kann eine polemische Haltung annehmen, man kann eine agonistische Haltung annehmen, kritische Haltung annehmen, aber keine wissenschaftliche. Und wenn ich nicht fähig bin, eine theoretische Haltung einzunehmen, dann, wie wir seit Kant schon wissen, habe ich mit einem Autor zu tun. Was mehr oder weniger noch verschärft wird, wenn wir von Form und Farben sozusagen, aber in der Analogie zu Form und Farben sagen wir andere Medien in Betracht ziehen, zum Beispiel Rasse, zum Beispiel Klasse. Es ist ein typischer medialer Begriff. Das heißt, ich führe eine Ebene des rassischen Unbewussten. Das ist nichts anderes als Formen und Farben. Eine rassische, sozusagen urmaterielle Urkombination der Urelementen, aus denen sozusagen der Mensch besteht. Und dann mich frage, wie die Differenzen und wie die Identitäten auf dieser Ebene spielen. Kann man sagen, dass sowas wie eine Rasse nicht gibt? Kann man sagen, dass es so eine Rasse gibt? Es ist eine politische Entscheidung letztendlich. Ob ich diese Ebene anerkenne oder nicht anerkenne, ob ich wirklich meine, dass auf dieser Ebene eine Identität hergestellt werden kann oder nicht. Und dann, wenn ja, dann wie? Das ist an sich keine Wissenschaft. Genauso wie die marxistische Analyse, das heißt, die Analyse, die sozusagen die Produktion des Mediums nimmt und die Frage nach dem Verhältnis zur Produktion, ja, nach der Klassenzugehörigkeit, zum Ausgangspunkt hat, dann kommt ja wieder die klassische Frage, was ist die Produktion? Ja? Was sind die Grenzen der Produktion? Für einen ist die Produktion das, für jenen ist Produktion anders. Und wenn wir zum Beispiel uns die Frage stellen, warum die marxistische Bewegung sich immer gespalten hat, die hat sich gespalten an der Frage, was ist die Produktion? Ja? Bei der näheren Hinsehen, alle sozusagen Heresien, marxistische Heresien, war nichts anderes als versucht, die Produktion anders zu definieren. Da war die intellektuelle Produktion, da war die Produktion der Signifikation, der Produktion der Signifikanten, der Signifikanten, früher war kollektive Produktion, individuelle Produktion, Alleinungsproduktion, Zerstörung als Produktion, das war alles möglich. Also wenn man das alles sozusagen genau anschaut, merkt man sofort, dass die Bestimmung des Mediums gerade der Punkt war, an dem die Bewegung sich gespalten hat. Und das Gleiche gilt sicherlich für die Psychoanalyse. Das ist Freud-Lacan-Verhältnis in diesem Sinne sehr charakteristisch. Alle Spaltungen, die je passiert sind, in diesem sozusagen medial sich entwickelte oder mit dem Begriff des Mediums oder auf der Basis oder durch den Appell des Mediums sich entwickelte in folgenden Diskursen, alle Spaltungen, Kontroverse, alle organistische, kritische, bis zu bewaffnete Auseinandersetzungen, sich zuspitzende Konflikte, sind alle an der Grenze entstanden des Begriffs des Mediums. Ja, die Frage, was ist das Unbewusste? Ja, wo sind die Grenzen des Unbewussten? Gut. Am Ende möchte ich Sie erinnern an eine Figur, die ich schon eben beschrieben habe, nämlich also die Figur der Aura bei Benjamin, ja, falls ihr erinnert das. Ich wiederhole den Punkt noch einmal, dass nachdem diese benjaminische Schrift über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit so eine Weltkarriere gemacht hat, erinnert man sich an diese Schrift unter der Überschrift Verlust der Aura. Als ob in dieser Schrift beschrieben wird, wie die Aura, die früher da war, dann irgendwann verloren gegangen ist. Und wenn man aber die Schrift wirklich liest, merkt man, dass die Aura erst dann entsteht, als ein philosophisches Problem zumindest, wenn die absolute technische Reproduzierbarkeit, die perfekte technische Reproduzierbarkeit, überhaupt möglich wird, mindestens theoretisch. Denn Benjamin sagt ja eben, dass nur dann, wenn das Original so perfekt technisch kopiert werden kann, dass auf der Ebene des Vergleichs des materiellen Bestandes keine Unterschiede mehr festzustellen sind, man ist also unfähig zu unterscheiden zwischen Original und Kopie auf der wissenschaftlichen Ebene, weil sie absolut identisch geworden sind. Das ist ja nach wie vor nicht erreicht, aber er denkt diese Idealform. Dann bleibt als einzige Kriterium der Unterscheidung oder wird eingeführt als einzige Kriterium der Unterscheidung die Aura. Aura, das heißt, die Einschreibung des Originals in die Einmaligkeit von hier und jetzt, ja, wie sagt Benjamin, das heißt, die Einschreibung in den Raum, die Einschreibung in die Geschichte, der Einmaligkeit des Platzes, Einmaligkeit des Kontextes, was auch immer, das habe ich mal beschrieben, das ist die topologische Bedingung, unter denen das Original überhaupt auftritt, als etwas, was in der Ferne zu suchen ist, im Unterschied zu dem, was uns durch die Medien nahegebracht wird. Das ist sozusagen die Aura. Die Aura ist das, was um einen Baum in der Landschaft, in Italien, ja, irgendwo so eine Atmosphäre sich sammelt. Wenn wir diesen Baum ja sozusagen bei uns zu Hause aufwachsen lassen, dann ist zwar der gleiche Baum, aber die Aura ist weg. Wir müssen schon nach Italien gehen. Also diese topologische Bestimmung der Aura, das heißt letztendlich Kontextabhängigkeit des Originals, ist im Grunde eben der Punkt, an dem der Aura entsteht und nicht verloren geht. Das ist mehr oder weniger offensichtlich, dass wir hier mit einer letztendlich einer Frühformulierung und einer Rudimentary zu tun haben. Das heißt, gerade mit der Möglichkeit, nicht nur aus der originalen Kopien zu machen durch die Reproduzierung, sondern aus der Reproduktion, aus der Kopien Originale zu machen, durch ihre Einschreibung oder Wiedereinschreibung, wie auch immer, in die Einmaligkeit eines bestimmten Ortes. Ja, das Beispiel, glaube ich, habe ich auch angeführt. Eine Zeitung bei uns zu Hause wird weggeworfen, nach der Lektüre in einer künstlerischen Institution wird sie aufbewahrt und gepflegt, obwohl es die gleiche Zeitung ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man Originale reproduziert, sondern auch darum, dass man Reproduktionen oder Kopien originalisiert durch diese Einschreibung in einen bestimmten privilegierten Kontext, was ein Museum ist in unserer Kultur. Oder kann man diese Zeitung vielleicht auf diesem Baum aufhängen, ja, etwa von dem in Italien und das in italienischen Landschaft lesen, ja, dann wird das wieder zum Original. Auch wenn es sozusagen hier in Deutschland eine Kopie ist. Das ist sozusagen ein italienischer Traum, ja, der deutsche Kopie. Das ist ja eben ein Beispiel davon, dass wenn man bestimmte Texte liest und man bestimmte Figuren zu tun hat, man hat immer das Gefühl, dass etwas verloren gegangen ist, aber irgendwie war es früher nicht da, sondern sozusagen erst gerade in diesem Augenblick überhaupt erschienen ist. Und ich denke, dass dieser Begriff von, des Alters, ja, ist so ungefähr wie Verlust der Aura. Das heißt, der Autor erscheint eigentlich an dem Moment, an dem sein Tod gedacht wird. Das heißt, gerade diese Abhebung des Medialen, gerade diese Radikalisierung der Frage nach der Bestimmung der medialen Botschaft, eine Radikalisierung, die eine durch und durch autoriale ist und durch subjektive und durch politische ist, dass gerade diese Radikalisierung der Autor in seiner heutigen Form sozusagen hebt und eigentlich produziert. So etwas wie ein Star-Intellektuell, ja, nicht wahr? Und so weiter, ist ein direkter, auch ein Star-Künstler in dem Sinne, als Star-Intellektuell, ist ein direkter Produkt, gerade diese Bewegung. Und so, wenn man hört, dass etwas verloren gegangen ist oder jemand gestorben ist, dann ist es immer ratsam, sich zu fragen, wann war er eigentlich am Leben und haben wir vorher irgendwann mal getroffen? Oder treffen wir ihn erst danach, ja, nachdem es bekannt ist, dass er gestorben ist? So wie mit der Aura, ja, bevor sie verloren gegangen ist, hat man von ihr nichts gehört. Ja. Nachdem sie verloren gegangen ist, trifft man auf sie in jeder Publikation, ja, die man überhaupt so über die moderne Kunst liest oder was auch immer. Und so ist es mit dem Autor. Ja. Bevor er tot war, hat man von ihm zwar einiges gehört, aber nachdem er tot geworden ist, ja, hört man über nichts. Naja, das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Und wir machen dann Folgendes. Wir hören dann, also jetzt machen wir die Unterbrechung von der Gesprächsstunde, eine Geisterstunde. Und dann, Sie haben einen Plan für die weitere Seminare in diesem Zeitraum, im Dezember. Im Januar versuche ich Sie mit einigen Diskursen bekannt zu machen, die ja irgendwie Ihnen vielleicht schon bekannt sind, aber irgendwie durch die Köpfe geistern, wie etwa von Bathieu und so, die ja versuchen, einer postdekonstruktivistischen Spiritualität oder Subjektivität auf einer anderen Grundlage wieder einzuführen. Und dabei sich zum Teil auf Kant berufen, zum Teil auf Christentum berufen, zum Teil auf die radikale Avantgarde berufen, zum Teil auf Lenin berufen. Und so eine gewisse Figur zeichnen, die nicht interessant ist. Gut, das ist sozusagen die Marschroute und jetzt machen wir gleich einen Kommentar. Gespräch. Thank you.